heute bei «Apropos». Ein Krieg ohne Ende.
Der Krieg in der Ukraine hat begonnen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht den Befehl für die Militäroperation gegeben und seine Truppen in Bewegung gesetzt. Es sind Explosionen in weiten Teilen des Landes zu hören.
Vor gut einem halben Jahr ist Russland in die Ukraine einmarschiert. 6 Monate später zeichnet sich ein langer und ein zermürbender Krieg ab.
Die Frontlinie des Krieges hat sich zuletzt kaum verändert. Beide Seiten liefern sich einen kräftezehrenden Stellungskrieg, der noch lange anhalten kann.
Heute machen wir im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia ein Update zu der Lage in der Ukraine. Was könnte in nächster Zukunft passieren? Wie hat sich die Strategie von Wladimir Putin verändert? Und was hat die neueste Episode rund um die Ermordung von einer russischen intellektuellen Tochter für den Krieg zu bedeuten? Antworten auf diese Fragen gibt es heute von der Zita Affentranger. Sie ist Osteuropa-Expertin und Auslandredaktorin bei Tamedia. Hallo Zita.
Hallo Mirja.
Zita, letzte Woche sind ja Bilder von einem ausbrannten Auto in Moskau durch die Medien gegangen. Was ist passiert?
Ja, in einem noblen Vorort von Moskau, also dort, wo die Reichen und Mächtigen wohnen, hat es einen Autobombenanschlag gegeben. Jemand hat das Auto von der Daria Dugina gesprengt und sie ist umgekommen bei dem Attentat. Die 29-Jährige, die hat vorher bei russischen Propagandasendern geschafft als Journalistin, ist dann oft als Kommentatorin auftreten, vor allem im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Sie ist eine glühende Anhängerin gewesen von dem Angriffskrieg und sie ist eine russische Nationalistin. Für den Westen hat sie gar nichts übrig gehabt, außer Verachtung. Sie hat gerne über die liberale Diktatur geredet im Westen und Russland war für sie eine Insel der Freiheit gewesen.
Und das Gedankengut, das kommt ja bei ihr nicht ganz von ungefähr. Sie ist ja nicht nur Journalistin, sondern auch Tochter von jemandem, der in Russland berühmt, berüchtigt ist.
Genau, sie ist Tochter von Alexander Dugin und man nimmt auch an, dass eigentlich nicht sie hätte es das Ziel sein von dem Attentat, sondern eben er. Der Alexander Dugin ist ein nationalistischer Ideologe, ein grossrussischer Ideologe. Er hängt Träume nach von einem russisch dominierten Reich, irgendwo zwischen Asien und Europa, wo zusammengehalten wird durch den russisch-orthodoxen Glauben, durch antiliberale Werte. Und für ihn ist eigentlich ein Zusammenprall zwischen Russland und dem Westen ist für ihn unausweichlich. Das ist Teil von der Sache. Und er hat auch schon seit Jahren zu Gewalt aufgerufen gegen die ukrainische Führung. Und ich meine, was man dazu hört, das tönt auch ein bisschen bekannt, weil er so Sachen erzählt, zum Teil auch der Putin. Und darum sagen viele, quasi, er sei der Einflüsterer oder der Ideologe vom Präsidenten. Aber das stimmt eben nicht ganz, weil der Dugin hat wie an dem quasi ideologischen Teppich mitgeknüpft, auf dem sich jetzt das Regime bewegt. Aber er hat den Putin natürlich zum Teil scharf kritisiert, weil er eben in seinen Augen viel zu wenig die Ideologie umgesetzt hat und zu wenig scharf vertreten hat. Und dem Putin ist das natürlich auf eine Art auch ein bisschen zu passen gekommen, weil er hat dann die extremen Positionen, die haben ihn selber quasi im Vergleich zum Dugin als regelrecht gemässigt dastehen.
Also der Bombenanschlag, der hat sich gegen jemanden gerichtet, der für den Krieg einsteht. Was weiss man denn, wer hinter dem Anschlag steckt?
Da gibt es verschiedene Versionen, ganz viele.
Gehen wir mal durch.
Der russische Geheimdienst, die sagen, das war der ukrainische Geheimdienst gewesen. Und sie beschuldigen auch konkret eine Ukrainerin, die inzwischen nach Estland ausgereist ist. Und damit ist der Fall für den russischen Geheimdienst nach 2 Tagen schon gelöst gewesen. Was an sich schon ziemlich verdächtig ist, weil bei früheren Attentaten, zum Beispiel auf Oppositionelle, hat der russische Geheimdienst nicht 2-3 Tage gebraucht, um das Verbrechen aufzuklären, sondern 2, 3, 4 Jahre, bis ein Täter eruiert worden ist und die Auftraggeber sind immer im Dunkeln geblieben. Und wie immer bei solchen Attentaten, wenn der russische Geheimdienst sagt, die und die sind es, dann kommt immer die Theorie, dass es genau umgekehrt ist. Mhm. Nämlich, dass es der russische Geheimdienst selber war, der den Dugin aus dem Weg räumen wollte, weil er zu mächtig geworden sei, zu extrem, weil er Putin gefährlich geworden sei. Oder, das ist die andere These, die derzeit intensiv diskutiert wird in Russland, dass man mit dem Attentat wie wollen, die Stimmung schaffen wollte, um die bereits sehr extreme Repressionen noch weiter auszubauen und das Land wirklich in Richtung von einer Terrorherrschaft eigentlich zu führen, bei der dann Zehntausende vielleicht verhaftet würden. Die, die an dieser Diskussion beteiligt sind, die berufen sich auf ein Beispiel aus der Sowjetunion. Im Jahr 1934 ist dort der Sergei Kirov ermordet worden. Das war ein hoher Parteifunktionär. Und sein Tod ist dann eben vom Stalin als Vorwand genommen worden für Massenverhaftungen, Säuberungen, öffentliche Schauprozesse usw. Mhm. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil der Kreml hat recht verhalten eigentlich reagiert auf diesen Anschlag. Sie haben, also der Putin hat im Dugin kondoliert. Aber man hat jetzt nicht versucht, aus dem irgendwie Stimmung zu machen. Mhm. Aber ich glaube, die Debatte darum, dass das wie könnte quasi ein Fanal sein für eine neue Repressionswelle, die zeigt einfach, wie nervös und verzweifelt die Menschen inzwischen sind in Moskau. Vor allem halt die, die mit dem Putin nicht einverstanden sind.
Mhm. Auf die kommen wir nachher auch gerade noch zu sprechen. Es gibt ja aber quasi noch eine dritte Erklärung für den Anschlag.
Wir призываем тех.
Wir rufen diejenigen auf, die bereit sind zu kämpfen. Folgt unserem Beispiel und stürzt diese unmenschliche Heuchelei und das volksfeindliche Regime, heißt es in einem Bekennerschreiben.
Nämlich ein offizielles Bekennerschreiben.
Ja, es gibt ein Bekennerschreiben von einer nationalen republikanischen Armee. Und ich glaube, wir waren alle ziemlich baff nach dieser Erklärung, weil niemand hat je vorher von dieser Armee in Anführungszeichen gehört. Und zwar auch wirklich ausgewiesene internationale Sicherheitsexperten, russische Oppositionelle, russische Journalisten. Niemand hatte die auf dem Radar gehabt. Auffällig ist, dass eigentlich in Russland selber wird die Version nicht so ausführlich diskutiert wie bei uns, weil für viele Kreml-Kritiker ist einfach klar, dass es der Geheimdienst war. Ich glaube, Fakt ist, dass man nicht wirklich weiss, was hinter der Partisanenarmee steht. Also im Sinn von, ob es die überhaupt gibt. Im Sinn von einer schlagkräftigen Truppe. Das kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Allerdings gibt es in Russland Sabotage. Das ist ganz klar. Das ist keine Frage. Und vor allem eines der Hauptziele ist eigentlich die Bahn. Es gibt viele Angriffe auf Züge. Also ganz viele Berichte von entgleisten Zügen. Die Zahl von den entgleisten Zügen ist doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr. Und auch ein Rekrutierungsbüro von der Armee hat es Anschläge gegeben. Die sind zum Teil angezündet worden mit Molotow-Cocktails, sind ausgebrannt. Wahrscheinlich meistens sind es Einzelpersonen. Wenn man den Telegram-Kanal der Armee anschaut, die behauptet hier von sich selber, sie bringe russische Aktivisten, Militärs und Politiker zusammen. Und ihr erklärtes Ziel ist die Vernichtung von Putin. Und sie machen auch alle, die das Regime unterstützen und für den Krieg in der Ukraine sind, zu legitimen Angriffsziel. Also Oligarchen, Beamte, Militärs, aber auch einfache Bürger, die den Krieg unterstützen. Und das Endziel, sagen sie, sei ein neues, ein glüteres Russland.
Mhm. Und für wie plausibel haltest du so eine bewaffnete, auch gewaltbereite Oppositionsgruppe?
Dass da wirklich eine Armee steht, also wirklich eine grosse Organisation, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, der ganze Diskussion darf man eines nicht vergessen. Es ist egal, wer jetzt hinter dem Anschlag steckt. Die eigentliche Botschaft von diesen selbsternannten Partisanen ist eigentlich, dass der gewaltfreie, der zivile Widerstand, wie wir ihn bisher in Russland gesehen haben, eigentlich gescheitert sei. Also Demonstrationen, mit dem Plakat auf die Straße gehen, zum Teil auch sehr kreative Protestformen, das bringt alles nichts, das ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Jetzt hilft nur noch Gewalt. Das ist eigentlich die Botschaft, die sie überbringen. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass viele wirklich auch scharfe Kritiker vom Kreml in dieser Logik nicht folgen wollen.
Was sagt denn jetzt die ganze Geschichte rund um den Anschlag aus über den aktuellen Zustand des Krieges?
Ja, ich glaube, man kann so zusammenfassen, dass die Welle von der Gewalt, die der russische Angriff ausgelöst hat, dass die inzwischen eben in Moskau in Russland angekommen ist. Und ich glaube, man kann das schon so zusammenfassen, ganz egal, wer es hinter dem Attentat steckt. Weil also Autobomben auf offener Straße, das hat es in Moskau seit den wilden 90er Jahren eigentlich nicht mehr gegeben. Und das Attentat zeigt, was der Krieg auch mit Russland macht. Also wie radikalisiert und gespalten das Land mittlerweile ist. Und die Stabilität und Sicherheit, mit der Putin sich ja auch zu Recht immer gebrüstet hat, die schwindet immer mehr. Letztlich zeigt das, dass er mit dem Krieg in der Ukraine genau die Stabilität und die Sicherheit verspielt hat und damit letztlich die Zukunft von seinem eigenen Land.
Mhm. Ich möchte noch schnell darauf schauen, wo denn der Krieg gerade aktuell steht. An welchen Schauplätzen wird denn gerade noch gekämpft?
Ja, der Krieg steht am Ort, sagen wir es mal so. Er ist festgefahren. Seit Mitte Juli hat Russland nur noch ein kleines Territorium erobert, etwa in der Grösse des Kantons Nidwalden. Auf der Grösse der Ukraine ist das wirklich klein. Und das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, also die Ukraine leistet erbitterten und auch erfolgreichen Widerstand und hat die Offensive von der Russen gestoppt. Da ist ein Abnutzungskrieg in Gang. Und die Frage ist jetzt einfach, wer als der längere Atem hat. Mhm. Aber ich glaube, man darf eins nicht vergessen, für die Menschen im Kriegsgebiet ändert sich an dem Grauen und an dieser Gewalt, die sie erleben, nichts. Auch wenn man da vielleicht manchmal das Gefühl hat, der Krieg steht still, dass sie eingeschlafen oder womöglich schon fertig. Das ist er eben überhaupt nicht. Er tritt einfach nur am Ort. Und gerade die kritische Situation um das Atomkraftwerk Saporischschja, wo die Russen noch im März besetzt haben und wo jetzt von wem auch immer beschossen wird und Gefahr besteht, dass ein Reaktor zu Schaden kommen oder die Müllhalde aufgebombt wird und so weiter. Das zeigt eben auch, der Krieg, der läuft.
Also es ist weiterhin eine Situation, die gefährlich ist und heikel. Du hast aber gesagt, im Ganzen entsteht so der Eindruck, dass der Krieg eigentlich stillsteht. Wie wird es denn aktuell noch gekämpft? Wie muss man sich das vorstellen?
Momentan wird vor allem auf Distanz gekämpft. Das heisst, statt mit Soldaten gegen die russische Armee vorzudringen, zum Beispiel im Süden der Ukraine, beschießen die ukrainischen Truppen mit Raketenwerferbrücken, Nachschubswege, Munitionsdepots, Benzindepots, um die russische Armee zu schwächen und so eine Gegenoffensive vielleicht noch möglich zu machen. In diesem Zusammenhang sind auch die Drohnenangriffe auf militärische Einrichtungen in der Krim. Die geht es im Prinzip genau ums Gleiche. Und die haben ja die Russen recht aufgescheucht, diesen Beschuss, weil die Krim liegt eigentlich nicht in der Reichweite von ukrainischen Waffen, also nicht von diesen Raketenwerfern, die mögen nicht bis auf Sevastopol runter. Also offenbar sind es Drohnen, die zum Einsatz kommen, aber selbst die Drohnen sind kritisch von der Reichweite her. Wahrscheinlich werden sie hinter der feindlichen Linie gestartet, was dann auch wieder die Frage aufwirft, wer denn da dahinter steckt. Und dann sind auch noch natürlich die endlosen russischen Raketenangriffe, in denen jede Woche Dutzende von Ukrainerinnen und Ukrainer zum Opfer fallen, und zwar irgendwo weit weg von der Front, in ihren Wohnungen, in irgendwelchen Bahnhöfen oder einfach auf einem Platz mitten auf der Strasse.
Kann man sagen, welche Strategie Russland im Moment verfolgt und wie sich die vielleicht auch verändert hat?
Also zuerst wollte Putin ja Kiew erobern und so natürlich auch die Kontrollen eigentlich über das ganze Land an sich reissen. Das ist dann schief gelaufen, wie wir wissen, vor allem weil die Ukraine sich einfach viel erfolgreicher verteidigt hat, weder als man das erwartet hat. Und zwar mehr heisst nicht nur der Putin, sondern auch westliche Politiker, Militärs, auch mehr, haben nicht gedacht, dass sich die Ukraine dermaßen erfolgreich gegen die riesige russische Armee verteidigen kann. Und dann hat sich Russland auf die russische Offensive im Osten konzentriert. Das hat am Anfang noch einigermaßen funktioniert, ist dann laufend langsamer geworden und wie wir vorher schon gesagt haben, inzwischen steht die Front praktisch. Der Putin hat da ja müssen seine Strategie ändern, weil es jetzt einfach sich eine ganz andere Situation präsentiert, aber er tut so, wie wenn das schon immer so geplant wäre und ihn das nicht beeindruckt und alles läuft nach Plan. Das ist so eine Standardformulierung. Und er hält auch ganz unbeeindruckt an seinem Ziel fest, wenigstens den Süden und den Osten der Ukraine zu erobern. Und letzten Donnerstag hat er ja gerade eine Vergrößerung der Armee um 140'000 Mann verkündet auf Anfang 2023. Also an seinem Ziel dürfte sich nichts geändert haben. Mhm.
Jetzt läuft der Krieg ja etwas mehr als 6 Monate. Was wird uns noch in Zukunft erwarten? Wie wird es weitergehen?
Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Was auf dem Tisch ist, quasi, ist eine Ankündigung von der Ukraine. Sie wollen im Süden eine Offensive starten. Das sagen sie jetzt allerdings schon sehr lange, also schon seit Wochen. Und die Offensive hat immer noch nicht angefangen. Und Russland hat sich natürlich mittlerweile da ein bisschen vorbereitet, hat sich eingegraben, Soldaten vom Osten in den Süden verleiht, um die Flanken eben zu schützen. Und der Punkt ist halt, eine Offensive im Sinne von Zurückerobern von Land, es braucht sehr viel mehr Kräfte, weder sich zu verteidigen. Und darum ist das auch ein bisschen ein Nagelprobe für die ukrainische Armee, wo man wird sehen, ist sie wirklich in der Lage, Russland letztendlich etwas entgegenzubringen oder kann sie einfach nur, in Anführungszeichen, also wirklich in dicken Anführungszeichen, quasi die Offensive stören, verlangsamen und wie im Moment zum Stoppen bringen. Mhm. Russland, wie gesagt, wird wahrscheinlich an seinem Ziel festhalten. Und ich glaube, das Problem, der Patt, den wir im Moment haben, ist genau das Problem. Wir haben vielleicht das Gefühl, beide Seiten kommen nicht zum Ziel, aber sie haben eben das Gefühl, die andere Seite kann jetzt auch nicht gewinnen. Also im Sinne von, der Patt führt da dazu, dass jede Seite das Gefühl hat, es sei jetzt nicht der richtige Moment zum Verhandeln. Wir können auf dem Schlachtfeld noch etwas rausholen. Und so wird der Krieg noch sehr, sehr lang weitergehen, befürchte ich.
Danke vielmals, Zita, für die Einordnungen.
Bitte sehr, gängig.
Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Ihr findet im Episodenbeschreib zu dieser Episode auch noch verschiedene Artikel verlinkt zu der aktuellen Lage im Ukraine-Krieg. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne in eurer bevorzugten Podcast-App. Ihr könnt uns dort auch sehr gerne einen Kommentar oder natürlich auch eine Bewertung hinterlassen. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.